Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Folge mit Laura Scheuer. Sie ist Tierheimleiterin in einem Shelter in Rumänien und nimmt uns auch heute wieder mit in ihre Welt. Eine Welt, die für mich so faszinierend ist, mit so vielen Dingen, über die ich mir so leider noch nie Gedanken gemacht habe. Ich bin total froh, dass du uns heute wieder mit in deine Welt nimmst und sag daher an dieser Stelle einfach nur noch Hallo Laura und vielen Dank für deine Zeit.
Hey Laura.
Hallo.
Cool, dass du wieder da bist.
Ja, cool, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, klar. Ist schon richtig etabliert jetzt, das Ganze hier.
Ja, gefällt mir. Ich hoffe, es bleibt lange so.
Gefällt mir auch, weil du nämlich ein fester Bestandteil in meinem Terminkalender geworden bist. Immer in der letzten Woche des Monats.
Genau, ja. Und wir haben es auch immer auf dienstags gelegt bisher.
Stimmt, es ist immer Dienstag und ich glaube, es ist immer, nee, wir haben auch mal 19 Uhr, ne? Heute ist es 20 Uhr.
Genau, heute ist es später und bei mir ist es ja schon 9 Uhr, also.
Verrückt, verrückt.
Ja.
Aber es geht gerade noch so.
Ja, gerade noch so. Bald ist Schlafenszeit.
Nach der Aufnahme.
Genau.
Lass uns starten. Wir haben eben, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, hast du mir eine spannende Frage gestellt. Nämlich, ob du letztes Mal zu hart über rumänische Straßenhunde gesprochen hast. Wie kommst du darauf?
Weil letztes Mal, als wir fertig waren, hatte ich das Gefühl, dass die Folge recht negativ war. Aber ich weiß nicht, ob es nur mein Gefühl war oder ob du es auch so empfunden hast. Und ich weiß, dass irgendwann während der Folge gesagt wurde, glaubst du, dass rumänische oder wenn jemand einen perfekten Hund möchte sozusagen, dann soll er sich halt keinen Hund aus Rumänien nehmen. Und das ist nicht unbedingt die Message, die ich versuche zu verbreiten. Also es gibt schon auch perfekte oder fast perfekte, niemand ist perfekt, Hunde in Rumänien. Und ich habe mir eben dann gedacht, dass ich vielleicht etwas zu negativ gegen die Hunde gesprochen habe. Weil ich weiß, dass eines der Gespräche war eben, dass nicht jeder Hund sich so an unser Leben anpassen kann. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, ob manche Hunde dann vielleicht nicht für das Zusammenleben mit dem Mensch geeignet wären. Und dazu würde ich gerne noch hinzufügen, dass ich nicht denke, dass es, oder sagen wir mal, 99% der Hunde bevorzugen das Zusammenleben mit den Menschen statt nicht mit den Menschen. Sogar sehr ängstliche Hunde. Ich habe eine Pflegehündin, die ist super ängstlich und ich kann sie auch kaum anfassen. Ich gehe aber immer, wenn ich in die Felder spazieren gehe, dann nehme ich sie auch mit. Also ohne Leine ist das, Gott sei Dank, das Land ist direkt an den Feldern, sodass sie ohne Leine mitgeht. Und sie folgt meinen Hunden, natürlich meinem Rudel. Aber was ich interessant finde, ist, dass wenn mein Rudel außer Sichtweite ist, dann orientiert sie sich trotzdem an mir. Obwohl es ein Hund ist, den ich nicht anfassen kann, sucht sie meine Nähe und bevorzugt immer noch die Nähe zu mir, statt komplett auf sich alleine gestellt zu sein.
Spannend. Lass uns da gleich drüber sprechen. Den ersten spannenden Aspekt an deiner Frage, bevor wir aufgenommen haben, aufzuzeichnen, fand ich, dass es so bildlich für das ist, wo wir im Moment mit Hunden stehen. So, man hat eine gute Absicht. Und man formuliert ein, zwei Sachen vielleicht nicht zu 100% richtig. Mhm. Und sofort macht man sich so eine Platte. So, weißt du, wo ich denke, ey, so ein bisschen mehr Gelassenheit würde uns allen, glaube ich, richtig gut stehen. So. Und da nehme ich mich gar nicht aus. So, wir machen uns so viel Gedanken um das Wie und wie wir was formulieren und wo wir was sagen und was man auf gar keinen Fall sagen darf und womit man in das nächste Fettnäpfchen tritt. Und ey, wenn ich jetzt das sage, dann ist der gegen mich aufgebracht. Und wenn ich das sage, dann findet der mich aber nicht mehr gut. Und das ist so anstrengend geworden alles, finde ich, im Jahr 2024.
Auf jeden Fall.
Wenn wir einfach jedem mal glauben würden, dass er das, was er macht, mit einer richtig guten Absicht macht. Mhm. Und ich meine, sorry, ey, du bist da hingegangen und du widmest dein ganzes Leben diesen Hunden. Also wenn man dir absprechen möchte, dass du das aus einer guten Absicht heraus machst, ja, sorry, also dann ist halt eh ganz vorbei. Und trotzdem, finde ich, darf man kritisch auf die Dinge gucken. Und man muss nicht immer alles so blümchenrosa-rot erzählen. Und das finde ich gerade so cool an den Aufnahmen mit dir. Du sagst die Dinge so, wie sie sind. Ja. Danach fällt dir jetzt auf, oh Mist, ich hätte das anders sagen müssen.
Ja, das ist halt alles sehr spontan. Und dann, ja, wenn man keine Zeit hat, im Voraus viel darüber nachzudenken, dann, wie du sagst, man sagt nicht immer alles perfekt oder auf die richtige Art und Weise. Und dann im Nachhinein denkt man sich dann vielleicht, ja, hätte ich anders sagen können, aber ja.
Ja, und das steht für mich aber auch so für das Zusammenleben mit Hunden. Ich nehme mal mich als Beispiel, ich mache auch nicht den ganzen Tag mit meinen Hunden alles richtig oder sage immer alles zu ihnen richtig. Aber ich kann es nicht ändern, ey. Ich bin ich. Und genau wie du sagst, ich kann nicht alles Stunden vorher planen, auch nicht in dem Umgang mit meinen Hunden. Es passiert spontan, aus dem Bauch heraus. Und ja, von 10 Sätzen ist einer mal daneben. That's life. Ey, sie kennen mich und sie müssen es einkategorisieren können. Du bist das dritte Mal hier. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen müssen dich inzwischen kennen und müssen das einfach gut einschätzen können.
Ich hoffe es.
Voll. Mach dir nicht solche Gedanken, wirklich. Also ich glaube, wer dir auf Instagram folgt und wer diese Folgen mit dem Ohr hört, mit dem man das Ganze hören sollte, der weiß, wie sehr du das lebst und liebst, was du da machst.
Das freut mich, danke.
Voll. Wenn du magst, erzähl uns ein bisschen über diese sehr ängstige Hündin, die du nicht anfassen kannst, damit wir ein Bild zu ihr bekommen.
Ja, das ist eine Hündin, die ist gefunden worden, ausgesetzt mit der Mutter, als sie eine Woche alt war. Also die Mutter hat natürlich dann noch Milch gegeben und sie wurden irgendwo inmitten eines Feldes ausgesetzt und ich sah einen Hilfeaufruf auf Facebook, ob jemand diese Mutter mit den Welpen nehmen könnten. Und wir haben sie dann zu uns genommen, als sie 2 Wochen alt war. Und seitdem ist sie bei uns im Tierheim. Und
diese Hündin, die du heute nicht anfassen kannst, ist seit ihrer zweiten Woche bei euch.
Ja.
Ach, crazy.
Ja, und die Mutter ist auch schüchtern, aber die Mutter lässt sich besser anfassen als dieser Welpe. Und ich bin, also immer wenn wir Welpen haben, dann gehe ich sehr regelmäßig in die Zwinger rein, damit die Welpen Kontakt zu Menschen haben. Ich setze mich hin, ich streichel, also das ist immer, ich mache das immer, das gehört zu meinem Tagesplan bei Welpen. Und ja, ich habe das auch bei ihr gemacht und sie kennt mich, seit sie 2 Wochen alt ist. Und trotzdem wurde sie so unglaublich schüchtern. Und das ist auch etwas, was einfach beweist, dass die Gene der Hunde mehr fast ausmachen als die Erziehung. Mit der Erziehung kann man noch dran feilen und es noch ein bisschen in die richtigen Wege leiten, aber die Gene sind Gene.
Voll. Und glaubst du, dass das so ist, weil ihre Gene ihr quasi sagen, halte ich eher fern von Menschen?
Ja, ja. Und Hunde beispielsweise liebt sie. Sie liebt Hunde, alle fremden Hunde findet sie toll und wackelt mit dem Schwanz. Und also es ist wirklich gegen Menschen. Das heißt, ja, sie hat es einfach in der DNA.
Und jetzt kann man ja aber nicht sagen, dass sie generell ein Problem mit Menschen hat, sondern nur mit dem Anfassen. Weil du hast ja gesagt, sie folgt dir schon, auch wenn deine Hunde außer Sicht sind.
Ja, das stimmt. Und sie freut sich auch, wenn ich komme. Und ja, aber sie hat unglaubliche Scheu, angefasst zu werden. Ja.
Respektiert ihr dann so eine Grenze oder arbeitet ihr daran, dass ihr diese Hündin irgendwann anfassen könnt?
Ich arbeite meistens dran. Also es gibt auch Hunde im Tierheim, wo ich ehrlich gesagt aufgegeben habe, weil sie in keiner Weise zeigen, dass sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Aber so Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, wenn ich komme, da versuche ich immer wieder irgendwie näher an die Hunde ranzukommen und etwas das Vertrauen zu gewinnen. Genau. Und das ist auch der Grund, warum Anouk jetzt meine Pflegehündin ist, eben weil ich gehofft hatte, dass sie dadurch etwas zutraulicher werden würde.
Verrückt. Das sind so Dinge, die man, also, ne, das ist immer so dieser Kontrast. Ich stelle mir das hier so vor, wenn hier ein Hund wäre, der sich so gar nicht anfassen lässt, ja, mit dem könntest du ja hier schon nicht rausgehen, weil hier sind ja überall Straßen. Du musst den ja mal mindestens anleihen.
Ja, ja. Und ich hatte sie jetzt, ich weiß nicht, ob du meine Instagram-Story gesehen hast.
Ah, das ist die von, ja, dann habe ich es gesehen.
Ja, das ist die, genau.
Okay.
Ich hatte sie jetzt das erste Mal an der Leine. Sie lässt sich, also wenn sie in die Ecke gedrängt wird sozusagen, dann erlässt sie es über sich ergehen. Also sie ist keine Hündin, kein Hund, der dann beißt. Aber freiwillig eben kommt sie nicht wirklich zu mir oder nur manchmal in manchen Situationen. Und das heißt, es ist schon möglich, sie an die Leine zu nehmen, aber ja, sie ist einfach, also unglaublich chaotisch auch an der Leine. Also ehrlich gesagt, ob ich jetzt einen wilden Wolf an der Leine hätte oder sie, es macht keinen Unterschied. Also.
Klar, sie kann nicht mehr frei entscheiden in dem Moment, ne?
Ja, und dann wird sie total verrückt, ja.
Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das irgendwie auch nachvollziehbar.
Ja, wahrscheinlich.
Ne, in meinem Kopf war jetzt gerade der Gedanke so, ist sie der Hund, der komisch ist? Oder sind all die Hunde, die sich anleihen lassen, die, die komisch sind, weil sie quasi darauf verzichten, eine eigenständige Entscheidung treffen zu dürfen?
Ja, und weißt du, das ist sogar spannend, weil wenn du dir Straßenhunde anschaust, Straßenhunde sind es ja gewohnt, zwischen Fußgängern, also an Fußgängern vorbeizugehen, an vorbeifahrenden Autos vorbeizugehen, an Hunden vorbeizugehen. Und ich finde es immer interessant, dass man würde ja dann denken, naja, ein Straßenhund hat sicher kein Problem damit, spazieren zu gehen. Aber haben sie. Und das liegt meiner Meinung nach an der Leine, weil sie es eben gewohnt sind, die Distanz aufzubauen, die sie benötigen, um sich wohlzufühlen. Oder überhaupt, sie merken halt, wenn sie angeleint sind, dass sie keine Entscheidung frei treffen können. Und für die ehemaligen Straßenhunde ist das unglaublich stressig am Anfang, bis sie es natürlich dann gewöhnt sind.
Voll. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal schon mal dieses Thema, dass sie alles in ihrem Leben immer selber entschieden haben und auf einmal kommt irgendein Mensch und glaubt, für sie Entscheidung treffen zu können und oder glaubt, die Situation besser einschätzen zu können als der Hund selbst. Dass die das nicht verstehen, ist ja selbsterklärend.
Ja.
Stimmt. Crazy. Richtig crazy. Beobachtest du noch viel das Verhalten von Straßenhunden oder bist du so eingespannt bei euch, dass du gar keine Zeit mehr dafür hast?
Du meinst jetzt, ob ich mich hinsetze und Straße? Nein, eher nicht tatsächlich. Also ich muss auch sagen, es gibt jetzt hier in meiner Gegend kein Rudel Straßenhunde oder so, dass ich jetzt regelmäßig füttern würde. Also alle Straßenhunde werden irgendwo gefüttert und ich fütter dann nicht noch zusätzlich. Und alle neuen oder eher wilden Hunde nehmen wir dann von der Straße, wenn wir sie finden. Das bedeutet, ich habe jetzt keinen Rudel oder so, dass ich irgendwie beobachten würde oder so. Aber tatsächlich ist das etwas, das ich sehr gerne machen würde. Und ich würde es auch so gerne auf Instagram dann dokumentieren, weil ich glaube, dass viele Leute sehr viel davon lernen würden. Aber ich habe noch keinen Rudel gefunden.
Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass das eine Welt zeigen würde, die wir alle hier nicht kennen und die ganz, ganz viele Dinge erklären würden, die wir hier als Problem titulieren mit den Hunden, die dann aus der Region kommen. Und das andere, was ich total spannend finde, du hast gerade gesagt, alle Rudel werden irgendwo gefüttert. Wer füttert die?
Oder vielleicht war Rudel auch nicht so das richtige Wort. Also alle, auch Straßenhunde einzeln jetzt. Also jetzt nicht nur Rudel. Ich meine, es gibt immer wieder verschiedene Leute, die die Hunde auf ihre Art und Weise lieben. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt fast alle Rumänen Hunde verachten oder so. Also viele Rumänen, wenn sie einen Straßenhund haben, der regelmäßig vor der Tür steht oder halt in der Straße herumläuft, dann stellen sie Futter und Wasser vor die Tür und die Hunde wissen das dann natürlich und dann, siedeln sie sich da an.
Verrückt, das ist nämlich jetzt schon wieder eine ganz neue Ebene des Zusammenlebens, finde ich. Das heißt, im Prinzip, also in Anführungsstrichen, gehört dieser Hund schon irgendwo hin. Nicht, dass irgendeiner sagt, es ist mein Hund, aber irgendwelche Gruppen von Menschen, Straßen, Häuser, wie auch immer, fühlen sich schon ein bisschen für den und den und den Hund verantwortlich.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und man sieht ja auch, ich sehe auch sehr viele Hunde, die hier herumlaufen, die kastriert sind. Also irgendwer hat sich die Mühe gemacht, die dann zu nehmen, zu kastrieren und hat sie halt wieder zurückgesetzt, weil er wahrscheinlich kein Tierheim mehr hat und wahrscheinlich auch keine Beziehungen in Deutschland oder so, um sie zu vermitteln. Aber auf jeden Fall, also die Leute, wenn die Hunde so auftauchen, dann helfen sie schon so, wie sie können. Ja, wir hatten auch beispielsweise ein Rudel, das hat sich vor einem Supermarkt niedergelassen. Und da eines Tages, als ich vorbeigefahren bin, habe ich gesehen, dass ein Hund eine ziemlich schlimme Verletzung am Auge hatte. Und ich bin dann zurück und habe erstmal versucht, den Hund zu fangen und habe es aber nicht hinbekommen. Und dann ist zu dieser gleichen Zeit eine Frau aufgetaucht mit Antibiotika und hat ihm Antibiotika gegeben. Und die hat die hat einfach gesagt, sie hat gesehen, dass er eine Wunde hat und hat halt Antibiotika gegeben.
Ach, crazy.
Ja.
Vielleicht erklären mich auch alle für bescheuert danach, weil das alle schon immer wussten. Ich dachte, dass diese Straßenhunde, vielleicht mit einer ganz geringen Anzahl an Ausnahmen, wirklich, also quasi komplett alleine sind und auf sich gestellt sind. Es war mir nicht klar, dass die gefüttert werden und Wasser kriegen. Ich dachte, die suchen sich das selbst irgendwo zusammen.
Ich glaube, es gibt beides. Aber die Hunde, die sich so in Wohngebieten niederlassen oder halt bei Supermärkten, das findet man mega häufig bei Supermärkten oder mega häufig an Stellen, wo gebaut wird. Weil die Arbeiter essen dann ein Sandwich und wenn sie fertig sind, geben sie den Rest den Hunden. Genau. Aber es gibt auch einige sehr scheue Hunde, die findet man in den Feldern und die gehen dann abends, wenn alle Arbeiter weg sind, auf die Suche nach Futter.
Krass. Ich frage mich gerade, also im Prinzip ist es dann ja aber so, als wenn es, also es ist halt alles ein bisschen lockerer als hier. Hier ist ein Mensch, ein Hund, der gehört dem, der hat einen Ausweis, da steht der Name drin, so. Da ist das halt, da wohnen halt auch Hunde und die Menschen kümmern sich schon drum, aber jeder lebt ein bisschen mehr sein eigenständiges Leben.
Mhm. Ja, es ist eigentlich auch, viele Leute hier lassen ja ihre Hunde dann einfach, also öffnen so das Tor und dann können die Hunde spazieren gehen und dann kommen sie halt wieder zurück. Fast so, wie wir es mit Katzen machen in Deutschland oder in Luxemburg.
Crazy. Das heißt, auch die Hunde, die wirklich zu einer Person gehören, ja, laufen dann so darum?
Mhm, ja.
Das wäre ja hier undenkbar. Ne? Also jeder hätte ja Todesangst um seinen Hund.
Ja, ich weiß. Also die, sagen wir mal, die vernünftigen Familien machen das auch nicht, aber ja.
Krass, das heißt es, woran liegt es? Weil der Hund anders gesehen wird oder weil man ihn intelligenter einschätzt, als wir es hier tun oder ihm mehr Freiheit ermöglichen möchte?
Ich glaube, weil die Leute es gewohnt sind. Warum lassen wir Katzen raus? Und eine Katze kann ja auch zu jedem Moment überfahren werden. Oder eine Nachbarskatze ist einmal in einen Swimmingpool gefallen und nicht mehr rausgekommen, weißt du? Also ich meine, es ist auch mega gefährlich, eigentlich Katzen einfach rauszulassen. Ja, aber das ist total normal bei uns, weil wir es gewohnt sind. Und was ich beispielsweise auch mega interessant finde, ist, dass man sehr häufig ausgesetzte Welpen neben Futter und Wasser findet. Und dann stellt man sich die Frage, wenn sie den Hund aussetzen, dann würde man ja vermuten, okay, sie mögen den Hund halt gar nicht oder irgendwie so. Aber sie stellen ja trotzdem Futter und Wasser dahin. Warum machen sie das? Und meine Erklärung, also ich weiß es nicht, ich habe noch nie mit jemandem geredet, der einen Hund ausgesetzt hat, aber meine Erklärung ist, dass die Leute so viele Hunde auf der Straße sehen, dass sie gar nicht wissen, dass ein Welpe nicht überlebt.
Ach so, also mangelndes Fachwissen quasi. Sie denken, ey, die Hunde überleben draußen, ich stelle mir jetzt noch ein bisschen Wasser und Trinken dahin, dann hat er alles, was er braucht.
Um zu starten, genau. Ja, ich kann es mir nur so erklären, weil warum, was ist der Sinn dahinter? Dass dann noch Futter und Wasser, manche werden mit einem Haus ausgesetzt, also mit einem Hund, mit einer Hundehütte. Und ich glaube einfach, es ist so, man sieht so viele Hunde hier herumlaufen, die ja erwachsen sind und gut gefüttert, dass meiner Meinung nach glauben die, ja, das geht schon, die packen das schon irgendwie.
Das heißt, oder andersrum gefragt, was sind wirkliche Gefahren für die Hunde bei euch? Also sie scheinen versorgt zu sein, das heißt Wasser und Essen, was sie zum Überleben brauchen, scheint schon mehr oder weniger gesichert zu sein.
Ja, also es ist auch gar nicht, ich würde jetzt überhaupt gar nicht behaupten, dass die Hunde riskieren zu verhungern. Also ich habe auch hier in unserer Gegend auf jeden Fall noch nie einen abgemagerten Hund aus Hunger gesehen, also aus Krankheit natürlich, aber nicht aus Hunger. Es ist eher erstens natürlich das Angefahren werden, weil auch Hunde, die schon jahrelang auf der Straße herumlaufen können, immer noch angefahren werden. Und dann ist es auch, dass beispielsweise, wenn Rüden herumlaufen und eine läufige Hündin, dann fangen sie Streit an und ja, wenn sie dann natürlich sich zu schlimm verletzen, jetzt da beim Supermarkt hat jemand Antibiotika gegeben, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass alle Leute mit Antibiotika in der Tasche herumlaufen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und dann das allergrößte Problem hier sind Zecken. Ganz klar. Ja.
Zecken sind das allergrößte Problem?
Ja. Also fast alle Hunde, die wir außerhalb eines Dorfes finden, also in den Feldern, wo Zecken sind, haben irgendeine Zeckenkrankheit.
Ach, verrückt. Ja. Krass.
Ja.
Wahrscheinlich denken sich jetzt alle so, ja, Jan, das ist doch klar. Aber nee, es war mir irgendwie nicht
Nein,
so klar.
Das wissen viele tatsächlich auch nicht. Und viele sind schockiert, wenn ich das sage. Aber hier, beispielsweise mein Hund hat, er bekommt was gegen Zecken. Und ich, am Anfang war ich das so gewohnt aus Luxemburg. Da geht man nach dem Spaziergang nach Hause, untersucht den Hund einmal und dann ist es gut. Am Anfang habe ich ihm nichts gegen Zecken gegeben und dann hat er Babesiosis bekommen. Und das ist eine tödliche Krankheit, wenn sie unbehandelt wird, also unbehandelt bleibt. Und dann wurde er da geheilt, weil ich es gemerkt habe. Und dann haben sie mir gesagt, du musst ihm unbedingt etwas gegen Zecken geben. Okay, also habe ich ihm was gegen Zecken gegeben. Aber ich war immer noch in dieser luxemburgischen Mentalität, wo ich gedacht habe, ja, okay, einmal im Monat, aber weißt du, ob es jetzt am 1. ist oder am 15. ist auch noch gut.
Ja.
Und dann habe ich das so gehandhabt. Also er hat einmal monatlich, aber jetzt nicht genau auf den Tag. Und er hat noch einmal Babesiosis bekommen.
Krass, weil diese Zecken so schlimm bei euch da unten sind.
Ja.
Verrückt, wusste ich nicht.
Ja, ich auch nicht davor.
Crazy. Du sagst, oder hast eben noch gesagt, wenn eine läufige Hündin da ist und zwei Rüden sich dann in die Haare kriegen, oder mehrere Rüden, was kannst du da beobachten? Wie schwer verletzen die sich? Also meine Frage zielt dahingehend ab, verletzen die sich so sehr, dass sie dem anderen wirklich Schaden zufügen? Oder endet das Ganze vorher, weil sie schon beide wissen, dass sie eigentlich keinen großen Schaden davontragen dürfen, weil es für sie wirklich gefährlich wird dann?
Ja, das Ding ist, wenn ich eine läufige Hündin sehe, dann nehme ich sie mit. Das heißt, ich habe das jetzt noch nie so lange oder intensiv beobachtet. Aber klar, also ich weiß von Hunden, die schlimme Bisswunden hatten und die auch dann halt behandelt werden mussten. Ob sie jetzt getötet hätten, ich glaube, das kommt auch auf den Hund an. Also manche Hunde verfallen da eher in einen Rausch als andere. Aber ja, aber wenn wir jetzt eh schon über läufige Hündinnen reden, dann kann ich dir sagen, was ich ganz krass finde und was, glaube ich, auch niemand sich so richtig bewusst ist, ist, wie schlimm es für eine Hündin ist, läufig zu sein hier auf der Straße.
Das glaube ich sofort.
Das ist so krass und das war mir nicht bewusst davor, dass wenn eine Hündin ist ja so 2 Wochen lang läufig und dann laufen 2 Wochen lang 10 Rüden hinterher und lassen diese Hündin nicht aus den Augen. Sobald diese Hündin aufsteht, versuchen sie drauf zu springen. Sobald diese Hündin irgendetwas macht, fangen die Hunde an zu streiten oder unterdrücken sie oder was auch immer. Es ist so krass, dass wir einmal eine Hündin hatten, die sich nicht anfassen gelassen hat. Und wir haben dann mitbekommen, dass sie läufig wurde und haben versucht, sie zu fangen, aber sie hat sich nicht anfassen gelassen. Und nach einer Woche war diese Hündin so, so müde, dass sie kaum noch aufstehen konnte und wir sind einfach hingegangen und haben sie genommen, weil sie nicht mehr aufstehen konnte, so müde war sie.
Krass.
Ja.
Also selbsterklärend, aber klar, hier schützen wir unsere läufige Hündin vor diesen, in Anführungsstrichen, übergriffigen Rüden, sind sie ja nicht, ist einfach die Natur, die können ja, also nennt man die ja nicht mit Absicht, aber klar, die Hündin kommt gar nicht mehr zur Ruhe.
Ja.
Und dann logischerweise im Umkehrschluss auch klar, dass immer mehr Welpen geboren werden, weil ja logischerweise der eine unkastrierte Rüde, der da irgendwo noch im Umkreis ist, ja, der findet die. Auf jeden Fall findet er die.
Man sieht Rüden, die man noch nie gesehen hat, wo man nicht weiß, wo sie herkommen.
Klar. Ja. Krass. Lass uns ein bisschen switchen zu eurem Neubau. Ich habe Bilder von dem Zaun gesehen. Oder von der Mauer.
Genau. Also wir sind immer noch sehr langsam mit dem Bau. Wir haben jetzt auch den ersten offiziellen Spendenaufruf gemacht für das Tierheim und haben angefangen, das Tor zu bauen. Genau, also die Mauer ist immer noch so, wird immer noch so ein bisschen weitergebaut und jetzt wurde auch am Tor gearbeitet und wir werden auch jetzt definitiv dann weiter dran arbeiten, um etwas voranzukommen. Also wir werden auch jetzt die nächsten Tage einen Plan erstellen, wie genau wir das Tierheim wollen und dann wird so langsam losgelegt.
Was ist dein Wunsch bei der Planung? Also wie würdest du dir im optimalen Fall das Tierheim aufmalen?
Mein Wunsch ist, dass erstens alle Hunde in den Auslauf können und dann auch, dass die Hunde nicht mehr so viel sehen, damit sie nicht mehr in einen solchen Stress und Gebell verfallen, wenn irgendetwas Anormales passiert. Das heißt, mein Wunsch und meine Idee ist, dass die Hundehäuser quasi, wie soll ich das erklären, also vorne sind und der Auslauf nach hinten zur Mauer. Sodass alles, was Neues passiert, hinter den Hundehäusern passiert und die Hunde kriegen es gar nicht so wirklich mit. Damit nicht mehr dieser unglaubliche Stress ist jedes Mal, damit die Hunde nicht mehr oder hoffentlich kaum noch in Streiten. Und auch, damit Besuch sich frei bewegen kann, ohne dass ich immer ein Auge drauf halten muss, ob irgendetwas schiefgehen könnte.
Aktuell habt ihr es so, dass quasi die Häuser an der Mauerseite sind und die Ausläufe in die Mitte gehen und sich die Hunde dadurch natürlich logischerweise von gegenüber und von überall sehen können, plus all das, was in der Mitte passiert.
Genau, ja.
Ja. Was natürlich zum einen leichter macht für euch, einen Überblick zu behalten.
Ja.
Aber logischerweise, ne, kann sich jeder ausmalen, was da für eine Energie sich entfalten kann.
Auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn ein Besuch kommt, dann ist die Hölle los.
Klar. Okay, das heißt, du würdest dir quasi genau andersrum wünschen, um mehr Ruhe für die Hunde zu haben. Was wäre in so einer Hütte drin, wenn man es perfekt planen würde?
In einer Hütte?
Ja.
Also was perfekt wäre schon mal erstens, das wäre, dass wir Wassernäpfe hätten, die nicht umgeschmissen werden könnten. Weil das ist so ein Hobby der Hunde. Im Wasser buddeln oder im Wasser spielen oder ja, und es ist einfach mega schlimm, weil manchmal, dann schmeißen sie das Wasser nach 5 Minuten um und dann müssen sie halt stundenlang ohne Wasser sein, bis wir wieder Wasser nachfüllen. Und dann schmeißen sie es wieder nach 5 Minuten um. Und es, also die haben dann eigentlich fast nie Wasser, nur gerade wenn es nachgefüllt wird. Und das ist etwas, was mich unglaublich stört und auch vor allem halt im Sommer stresst es mich unglaublich. Und ja, aber das ist natürlich wieder eine zusätzliche Finanzfrage dann. Dann müssen wir diese Wassernäpfe überhaupt organisieren.
Ja, es ist witzig, weil du sagst es gerade und ich denke mir so, ja, okay, aber es gibt doch so einen Halter für die Wand, lass das doch eben mal kaufen. Aber nein, wir reden ja nicht über einen Halter.
Ja.
Wir reden ja über, keine Ahnung, 50, 60, 70 Stück oder sowas.
Ja.
Und klar, dann sind wir natürlich schon wieder in einem Preissegment, wo wir sagen, ey, wir brauchen hier mal eine Spende von, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro, damit wir das kaufen können.
Genau, und das muss ja auch, es kann ja nicht nur, also man kann ja jetzt nicht sagen, dann befestigt man eben den Wassernapf irgendwie an der Mauer fix, weil man muss ihn ja auch noch säubern können und rausnehmen. Klar. Also er muss ja beweglich bleiben trotzdem.
Klar, das klingt so einfach und so banal. Und wenn man nur ein oder zwei Hunde hat, oder von mir aus auch wie ich hier ein paar mehr, dann geht das super. Aber klar, ihr habt natürlich eine ganz andere Größenordnung.
Ja, ja.
Crazy.
Also falls jemand zuhört und
ey, der zufällig solche Halter für eine Wand baut, wo man Näpfe reinpacken kann.
Selbst machen kann, ja. Also wir haben auch, einmal haben wir 5, glaube ich, solche Näpfe gespendet bekommen, die aus Holz gemacht wurden, wo eben fest waren, also wo die Hunde nicht so einfach umschmeißen konnten. Also manche Hunde gehen dann trotzdem reinbuddeln und ja.
Okay, wir machen hier wirklich mal einen Aufruf. Wenn irgendjemand weiß, wie man sowas baut, dann hau das mal in deine Story bei Instagram oder wo auch immer. Verlink uns, verlink die Laura. Dann können wir das nämlich wiederum teilen und das quasi als Bauanleitung nutzen. Dann muss nämlich nicht einer so viele spenden, sondern jeder, der handwerklich ein bisschen begabt ist, kann dann einbauen.
Ja, das wäre doch cool. Ja, das wäre eine mega coole Challenge.
Crazy. Also zeigt aber wieder, mit was für Dingen ihr euch beschäftigt. Verrückt. War jetzt überhaupt nicht in meinem Kopf. Aber also du sagst es und ich denke mir sofort, ja, na klar, super logisch, das machen mega viele Hunde. Wäre jetzt aber nicht das erste gewesen, worauf ich gekommen wäre. Aber klar, ist natürlich eins der größten Probleme, wenn die das nach 5 Minuten da immer ausschaufeln.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also der Wassernapf wäre fest an der Wand, trotzdem noch herausnehmbar für Säubern. Was wäre noch in so einer Hütte?
Genau. Ja, es wäre natürlich toll, wenn man, leider haben wir keine Hundebetten für die Hunde, weil fast alle Hunde alles kaputt machen, aus Langeweile, ganz klar, aber es passiert halt. Das heißt, Hundebetten überleben einfach gar nicht und es wäre natürlich mega toll, wenn man irgendeine Art Hundebett fände, die Hunde nicht zerstören können und trotzdem irgendwie gemütlicher liegen könnten als auf dem harten Beton. Das wäre auf jeden Fall auch ein Wunsch. Dann natürlich für im Sommer eine Klimaanlage. Wenn wir jetzt sagen, also wenn ich jetzt ein Wunschkonzert machen kann, dann würde ich eine Klimaanlage auch toll finden. Und ansonsten etwas, was auch toll wäre, aber gleichzeitig nicht realistisch oder nicht, dass es nicht realistisch ist, sondern realistisch betrachtet macht es mehr schlecht als gut. Aber die Vorstellung wäre so schön, dass jeder Hund nicht nur, weil aktuell sind unsere Zwinger nur Beton. Weil, wenn da auch Erde ist, die Hunde, wenn es regnet, auch da rein spazieren und buddeln und dann ist alles schmutzig und man kriegt es einfach nicht richtig sauber, weil der Boden hier in Bukarest vor allem ist sehr lehmig. Wir haben Lehmboden und der klebt so schlimm an den Füßen, am Fell, an allem und macht so einen Dreck. Und das ist schade, weil ich fände es schon cool für die Hunde, wenn sie auch, ja, Wiese hätten oder Erde oder Sand, aber man, wie würde man das machen, ohne dass danach alles total verdreckt ist? Vielleicht, ich weiß, dass es so eine Art Schutz gibt für Wiesen, die man, ja, man kann so wie so ein Gitter drauflegen.
Ah, ja, okay.
Ja, und dann kommen die Hunde nicht an die Erde drauf, aber das ist auch wieder super teuer. Aber wieder, wenn jemand so etwas zu viel hat.
Ja, genau, schick das einfach dahin, ja, ist gar kein Problem, auch gerne in Meterstücken oder sowas. Ja, aber verrückt, also das zeigt im ganz Kleinen gerade, wie komplex dieses ganze Thema natürlich ist. Ne? Man denkt, ja komm, wir machen hier vorne ein bisschen Rasen, dann ist das schön für die, dann sparen wir auch Unmengen an Betonkosten, weil wir nur noch die Hälfte mit Beton ausfüllen müssen, der Rest bleibt einfach Rasen, da können wir auch viel leichter einen Zaun installieren. Wunderbar, aber du hast natürlich vollkommen recht, das sieht natürlich nach dem ersten Regen, kannst du deine komplette Anlage einmal auf links drehen. Und ich kenne das hier auch, wir haben hier auch extrem lehmigen Boden bei den Ziegen und so. Wir haben wirklich Probleme mit den Füßen, wenn die in diesem extrem lehmigen Boden stehen. Und es wird bei Hunden wahrscheinlich nichts anderes sein.
Ja, also hier ist es so schlimm, wenn es hier einmal 5 Minuten regnet, dann rutschst du, also du kannst nicht mehr gehen. Ja.
Verrückt. Also wir haben die Näpfe, wir haben die Hundebetten, wir haben die Klimaanlage und wir haben den geschützten Rasen. Was fehlt noch?
Ein Baum.
Für den natürlichen Schatten.
Genau, das wäre schön.
Krass. Wie wird es in der Realität aussehen? Also das war die Wunschvorstellung?
Ja, in der Realität wird es halt wie auch jetzt etwas aussehen. Das heißt, ein Haus, wo sie halt vor Regen geschützt sind und auch vor zu starker Sonne. Und dann im Moment haben wir so ein Netz über den Zwingern, was Schatten bringt. Und viele haben einen Futternapf, den sie nicht umwerfen können, weil er zu schwer ist, aber auch nicht alle. Und ja, Wassernapf ist eine Wunschvorstellung. Aber was ich auf jeden Fall ändern möchte, in Bezug zu, also wenn ich es vergleiche mit dem aktuellen Tierheim, wären die Türen, um in die Zwinger reinzugehen, weil die Türen schließen manchmal nicht sehr gut und dann läuft ein Hund raus und dann ist ein Desaster. Und vor allem, wir wissen es, wir passen drauf auf, aber bei Besuch passiert es halt sehr häufig. Und das ist auf jeden Fall ein Budget, das ich ausgeben möchte, weil es sehr wichtig ist.
Verständlicherweise. Ich finde es immer wieder krass, weil ich muss mir immer wieder kurz, wenn du irgendwas sagst, bewusst machen, dass wir nicht über deutsche Verhältnisse sprechen. Mhm. Weil hier ist es natürlich selbsterklärend, dass diese Tür schließt. Also, ne, so, wo ich dann denke, hä, aber, also, ja, natürlich muss die schließen. Ja, nein, wir sind ja, also, ich verstehe es voll. Und das macht es natürlich für euch noch mal schwieriger, weil es einen ganz anderen Standard da unten gibt und ihr dann wahrscheinlich mit dem, was ihr fordert, über dem Standard seid.
Mhm. Ja, man hat einfach das Geld nicht dafür. Also das Ideal wäre ja eine Klinke, weil aktuell haben wir so ein System, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, so wie so ein kleiner Hebel, den man hoch oder runter macht. Aber das funktioniert dann manchmal nicht mehr und dann geht der Hebel halt nicht mehr hoch und dann schließt die Tür nicht mehr richtig. Von innen, von außen meistens geht's noch irgendwie, wenn man lange dran rumzerrt. Und aber eine Klinke ist schon wieder so viel teurer als so ein kleiner Hebel.
Genau, auf der anderen Seite denke ich gerade so, wenn du heute in Deutschland einen Eisbecher essen gehst, bist du mal locker bei 8,50 €. Ich glaube, dass man für 8,50 € eine Klinke kaufen könnte. Wenn jetzt jeder, der das hier hört, auf einen Eisbecher verzichtet, könnten wir schon alle Klinken kaufen. Ist ein dummer Vergleich, ne? Aber es wäre, wenn man es in der breiten Masse anlegen würde, wäre es so viel einfacher. Aber so funktioniert das Spiel halt einfach nicht, ne?
Ja. Ja, und dann ist das Problem, wie beispielsweise jetzt haben wir einen Hund im Tierheim, der hat jetzt einen Kreuzbandriss. Das sind wieder mega Kosten. Und wenn wir, selbst wenn jetzt die Leute auf den Eisbecher verzichten und uns das Geld schicken, dann bezahlen wir die OP davon.
Genau. Das ist nämlich der nächste Punkt, so auch spannender Punkt. Es läuft ja nicht immer alles ideal. Also wir können jetzt ja nicht sagen, komm, wir machen mal einen Spendenaufruf und wir brauchen 384 Euro für die Klinken. Ja, die 384 Euro sind ja schon ausgegeben, bevor überhaupt der erste Mitarbeiter in irgendeinen Baumarkt fahren konnte, um eine Klinke kaufen zu können. Ja. Einfach nur und das ist natürlich immer die erste Priorität, die Hunde zu versorgen. Ja. Ganz klar.
Ja, und das ist eben das Problem. Also wir machen es jetzt auch sehr strikt sozusagen, dass wir das Geld, das wir fürs Tierheim, also für den Bau vom Tierheim gespendet bekommen, legen wir auf die Seite und benutzen wir nur dafür, weil sonst, wie du sagst, sonst ehrlich gesagt, das ganze Geld, das wir jetzt bekommen haben, hätten wir schon an Tierärzte gegeben. Und dann kommen wir nie voran. Das heißt, wir haben das jetzt sehr strikt, machen wir das jetzt auch so. Aber genau, wir können jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag einen Aufruf machen. Heute brauchen wir Klinken, morgen brauchen wir einen Kreuzbandriss und übermorgen brauchen wir Pillen und am Tag danach Entwurmungen. Also ja.
Naja, man kann schon jeden Tag einen Aufruf machen, aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr, weil es immer dieselbe Community ist, die man anspricht. Und auch, ne, also ich glaube schon, dass jeder immer gerne bereit ist, mal irgendwo was zu spenden, aber jeder hat natürlich irgendwo eine Grenze. Deswegen habe ich gesagt, wenn man es in dieser ganz, ganz breiten Masse anlegen würde, würde es halt deutlich weniger wehtun. Aber that's not part of the deal, so schwer das auch fällt.
Leider, ja.
Das heißt, ihr seid jetzt an dem Tor dran und geht in die, sag ich mal, finale Planung, wie es gebaut werden soll.
Genau, ja. Und dann werden wir einen Container kaufen, den auf das Land setzen, um auch das Material da rein zu tun, falls es regnet oder auch einfach, damit es nicht geklaut wird. Und dann werden wir anfangen, Beton zu gießen. Also erstmal die Schale zu bauen.
Ja.
Dann auch die, wie nennt man das? Wie nennt man das? Wo man den Zaun reinstellt.
Ja, okay. Solche Bodenhülsen oder wie auch immer zu installieren, wo man später Zaunpfosten reinmachen kann.
Ja, Zaunpfosten, das war das Wort, genau. Ja.
Okay, das werden die nächsten Schritte sein quasi.
Genau, ja. Und dafür, also den Spendenaufruf, den wir jetzt gemacht haben, ist für diese Schritte.
Crazy. Und wie weit seid ihr da von dem finanziellen Ziel entfernt, um das erreichen zu können?
Also ich denke, um einen Container zu kaufen, reicht das schon mal.
Oh, cool.
Und das ist cool. Und es reicht auch, um, denke ich mal, so die Hülse vom Beton zu bauen. Dann danach müssen wir wieder hoffen, dass wieder gespendet wird.
Okay, aber das sind ja schon mal relativ große Schritte, die ja auch erstmal umgesetzt werden müssen.
Genau, ja. Ja.
Verrückt. Währenddessen kümmert ihr euch aber logischerweise die ganze Zeit auch noch um die Hunde, die ja in eurem aktuellen Tierheim leben.
Ja, genau. Und ich habe mir auch dieses Mal eine Liste gemacht. wenn wir noch, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Hey, für diese Liste haben wir mehr als genug Zeit.
Super, dann nehme ich hier kurz, was ich aufgeschrieben habe. Also, als erstes sind diesen Monat 7 Katzen und 9 Hunde ausgereist.
Nein.
Ja, doch. Und
in einem, also seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben.
Genau, ja.
Crazy.
Ist es mehr, als du erwartet hättest?
Viel mehr, als ich erwartet hätte.
Okay.
Krass.
Ja. Genau, und was halt super schön ist, ist, dass einer der Hunde, der ausgereist ist, der war 2 Jahre im Tierheim, seit er ein Welpe ist. Und das ist halt, also das ist immer am schönsten natürlich, wenn so Langzeit-Insassen ausreisen können. Und dann zwei andere Hunde, wo mich mega gefreut haben, das ist, dass wir erst vor 2 Monaten ungefähr 5 Hunde aus der Tötung genommen haben und 2 konnten bereits ausreisen. Das ist natürlich dann ein Mega-Erfolg, weil überhaupt, dass wir entschieden haben, diese Hunde rauszunehmen, war, weil wir gedacht haben, okay, wir hätten Platz, aber hoffentlich bleiben die Hunde natürlich dann nicht zu lange, damit wir nicht wieder Platz blockieren. Und dass es dann so gut gelaufen ist, ist natürlich wunderschön. Ja.
Was glaubst du, woran es liegt, dass einige Hunde so schnell ein neues Zuhause finden und bei anderen dauert es so lange.
Leider, muss ich sagen, am Aussehen der Hunde.
Weil sie dann einfach niedlich aussehen.
Genau, also entweder wenn sie klein sind, dann reißen sie schon mal recht schnell aus. Oder wenn sie so aussehen, ein bisschen wie Border Collies tatsächlich.
Ach, das ist ein guter Punkt.
Ja, unglaublich. Alle Hunde, die aussehen wie Border Collies, gehen recht schnell weg.
Crazy. Und wer geht im Gegensatz dazu schlecht weg? Also welches Aussehen ist hinderlich?
Alle Hunde, die aussehen wie Amstaff, Cane Corso oder schwarz sind.
Aber der Border Collie ist auch schwarz.
Aber er ist schwarz mit weiß. Das macht einen Unterschied, ja.
Ach, verrückt. Das macht wirklich so ein krass. Also du könntest jetzt, ich übertreibe es jetzt, einen sehr süßen Hund, der aussieht wie ein sehr niedlicher Border Collie fotografieren, aber einen nicht so guten Text über ihn schreiben. Mhm. Und er hätte bessere Chancen als, ich sage jetzt mal, dein süßer kleiner Hund, der aber leider aussieht wie ein Herdenschutzhund mit einem Bombentext, wo du sagst, top, ja. Weißt du, legst die Hand für ins Feuer, der läuft mit, astreines Leben.
Ja, ich habe ja aktuell einen Pflegehund, der unglaublich perfekt ist. Er kann alleine bleiben, er kann Auto fahren, er kann an der Leine gehen, er ist gut mit Hunden, gut mit Menschen, er kann alles. Und ich kriege ihn nicht vermittelt, weil er nicht süß aussieht. Oder, also ich finde schon, dass er süß aussieht, aber scheinbar nicht süß genug. Ich weiß nicht, was die Leute wollen. Und dann beispielsweise einer der Hunde, den wir aus der Tötung genommen haben, sieht wirklich aus wie ein Border Collie. Also ich glaube wirklich, dass es ein Border Collie Mischling ist. Und die ist aber scheu. Und wir haben nur ihr Foto in das Album gemacht, weil wir haben sie noch gar nicht gepostet, weil sie eben scheu ist. Nur das Foto in den Album und sie hat schon eine Anfrage bekommen. Wir haben dann aber gesagt, dass sie scheu ist. Also es wurde nichts draus, aber...
Crazy. Gibt es denn viele Hunde bei euch, die aussehen wie Border Collies?
Viele weiß ich jetzt nicht, aber regelmäßig ja.
Was ist so der Hauptschlag an Aussehen, der bei euch rumläuft?
Schäferhund, definitiv.
Okay. Ja. Das ist so, dass das 8 von 10, 7 von 10 sehen ein bisschen aus wie ein Schäferhund.
Ja.
Crazy. Und es gibt viel mehr große als kleine Hunde?
Nein. Aber ich glaube, dass erstens die Rumänen große Hunde schneller aussetzen oder nicht mehr wollen oder so als kleine Hunde. Oder kleine Hunde, die sie auf der Straße finden, eher mitnehmen. Und dann, wenn sie im Tierheim landen, werden sie auch schneller vermittelt. Aber wenn ich jetzt hier herumfahre und schaue, was für eine Art Hunde die Rumänen haben, dann sind es eher kleine Hunde. Oder große verrückt. Hunde im Garten.
Ja, ja, aber verrückt. Aber dadurch, ne, genau wie du sagst, dass diese kleinen Hunde dann wahrscheinlich tendenziell nicht so schnell ausgesetzt werden oder eher mitgenommen werden oder, entsteht, finde, also für mich zumindest in der Außenwirkung, dass viel mehr große Hunde da sind.
Ja, ist aber nicht so. Wir haben, also hier gibt es unglaublich viele Bichons, unglaublich viele. Und ja, oder Shih Tzu auch, also alles, was so klein und fluffig ist.
Verrückt, krass. Okay, auf jeden Fall sind 7 Katzen und 9 Hunde ausgereist, was ich finde eine wahnsinnig große Anzahl ist. Hätte ich niemals mitgerechnet.
Ja, das, ja, stimmt. Man vergisst, glaube ich, wenn man so drin ist, dann vergisst man manchmal, sich über die Zahl zu freuen.
Es sind einfach 9 Hunde, die ein neues Leben bekommen.
Ja,
9.
Ja, das stimmt.
Es sind mehr als 2 in der Woche. Klar, nur einer mehr als 2 in der Woche, aber ich finde es Wahnsinn. Sind die alle auf einmal ausgereist oder etappenweise?
In 2-mal. Also in 2 Transporten.
Und dann kommt der Transporter zu euch ins Tierheim und lädt die da ein oder müsst ihr die irgendwo hinbringen oder wie läuft sowas?
Das kommt drauf an, wie viele Tiere wir haben. Wenn wir viele Tiere haben, kommen sie ins Tierheim. Wenn es nur 2, 3 sind, dann müssen wir an einen Standort fahren.
Verrückt. Und dann übergibt man den Hund, übergibt alles, was man irgendwie von dem hat, also irgendwie einen Impfausweis und Papiere. Ja. Und dann, wie werdet ihr dann weiter informiert? Dann bekommt ihr irgendwann eine SMS oder so, hier, wir sind angekommen, ist übergeben, fertig.
Nein, wir sind auch dann in so einer Gruppe drin, in so einer Facebook-Gruppe, wo sie immer einen auf dem Laufenden halten, wo sie gerade dran sind, wann sie ankommen werden. Und dann natürlich sind wir immer in Kontakt mit den Adoptanten und fragen dann sofort, seid ihr angekommen und am nächsten Morgen, wie habt ihr geschlafen und am Mittag, wie war der erste Spaziergang und ja.
Ah, okay, verrückt. Was hast du noch auf deiner Liste?
Genau, dann habe ich auf meiner Liste, welche Hunde eingezogen sind diesen Monat.
Ja.
Und zwar haben wir eine Mutter mit 4 Welpen, die reingekommen sind, alle klein bleibend. Und das ist selten. Also ich glaube, ich habe nur einmal, seit ich hier bin, so kleine Welpen gesehen. Also nicht klein Baby, aber halt, weil sie sind 2 Monate und klein. Genau. Und dann ein Welpe, der einfach so gefunden worden ist. Dann haben wir nochmal einen Hund aus der Tötung genommen. Weil wir wieder, das Ding ist, wir haben sehr viele Rüden, die alleine im Zwinger sind. Und wir können oder wollen keine 2 Rüden in einen Zwinger machen, also keine 2 erwachsenen Rüden, die sich nicht kennen. Und das bedeutet, diese Zwinger, ob da jetzt noch ein Weibchen sitzt oder nicht, macht keinen Unterschied für uns. Genau. Und dann in solchen Fällen nehmen wir dann eine Hündin aus der Tötung. Und dann haben wir 2 Hündinnen einfach so auf der Straße gefunden. Und dann eine Hündin, die ist mit einem Seil um den Hals auf der Straße herumgelaufen. Ja, die wurde vermutlich irgendwo angestrickt
Angebunden,
und hat sich losgebissen oder wie auch immer und ist da mit diesem Seil herumgelaufen. Da bleibt auch kein Mensch stehen, weil ich bin sicher nicht die Erste, die sie gesehen hat. Also es waren auch Autos vor mir. Und ja, bin dann umgekehrt und konnte die Hündin so auch sehr leicht fangen, weil sie war ja schon an der Leine. Und ist auch mega süß und mega freundlich, aber ja.
Genau. Ach, ich stelle es mir immer noch so unwirklich vor. Man sitzt in seinem Auto, man fährt irgendwo hin und auf einmal läuft da einfach ein Hund. Also ich habe das hier auch schon 1-2 Mal erlebt, dass dann auf der Autobahn ein Hund gelaufen ist. Ja, aber da machen ja sofort alle eine Vollbremsung, alle steigen aus. Irgendwelche Dudes sperren die Autobahn. So, nein, halt, stopp, hier war ein Hund und so. Wir müssen erstmal, ja, hier drehen ja alle komplett durch, was ja auch total richtig ist, um Gottes Willen. Ich bin da auch mit durchgedreht und wir haben probiert, diesen Hund zu sichern. Und das ist ja eine ganz andere Welt. Ne? Es wird total mir immer deutlicher, umso mehr wir beide miteinander reden. Ja. Da würdest du ja da bei euch eine Vollbremsung nach der nächsten machen.
Ja, ja.
Und dann aber, also, sorry, aber, und dann steigt man aus, dann ist ja relativ schnell klar, okay, das ist ein Hund, der keinen Besitzer, keine Besitzerin mehr hat.
Ja.
Vermutlich. Und dann entscheidest du, okay, nehme ich mit oder nehme ich nicht mit.
Genau. Ja, also bei so einem Hund mit einem Seil um den Hals, da hat sich die Frage gar nicht gestellt. Also da war klar, dass ich ihn mitnehme. Ja, man steigt, dann sieht man es halt auch, oder. Also manche Hunde, die kommen dann sofort zu einem, so nach dem Motto, Gott sei Dank ist jemand stehen geblieben. Und dann, klar, nimmt man diese Hunde mit und dann andere, ja, laufen weg oder sehen, ja, man sieht einfach, ob die Hunde es brauchen oder wie dringend sie es brauchen.
Und dann hast du irgendwie eine Box oder irgendwas im Auto oder wie transportierst du die dann?
Nein, meistens einfach so im Auto tatsächlich. Ich weiß, es wäre besser, eine Box zu haben und ich denke mir das auch jedes Mal. Aber ich habe halt selbst 4 Hunde, die ich jeden Tag im Auto mitnehme und ich habe keinen Platz um eine Box. Also leider habe ich nicht so ein tolles, luxuriöses, großes Auto.
Ja, nee, ich sehe es genau andersrum. Also aus puncto Sicherheit und so garantiert wäre das cooler, so eine Box da zu haben. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, was für ein krasser Vertrauensvorschuss von dir in diesen Hund, dass du weißt, dass der dir nichts tut.
Ja.
Und du kannst es eigentlich nicht wissen. Das heißt, du musst auch ein bisschen hoffen.
Auf jeden Fall. Es ist jedes Mal auch, hat man diesen Moment, wo man den Hund anfasst, hat man so diesen Moment. Und dann, er hat nichts gemacht. Also ja, weil es gibt auch Hunde, die kommen schwanzwedelnd auf dich zu und dann streichelst du sie und dann schnappen sie nach dir. Also es ist nicht immer, dass alle Hunde angefasst werden wollen.
Voll. Ja. Krass.
Genau.
Okay, wer ist noch eingezogen? Oder war es das an Einzügen?
Nein, das war's.
wie viele sind es insgesamt?
Die eingezogen sind? Mhm. Das 6, 7, 8, 11. 11
Hunde. Krass. Also mehr Einzüge als Hunde, die vermittelt wurden.
Ja.
Und jetzt hast du eben in so einem Nebensatz gesagt, wenn dann noch eine Hündin mit im Zwinger ist, ist das für uns egal. Verstehe ich aus dem Platzdings her, aber von den Futterkosten her und so ist es ja nicht egal.
Ja, aber ich glaube, als Tierschützer macht man ja, die Augen
zu. Genau, um Gottes Willen. Ne? Also ich finde es richtig gut, dass ihr das macht, nicht falsch verstehen. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, das macht keinen Unterschied. Doch, das macht einen Riesenunterschied. Ja. Das kostet euch richtig Geld und
auf
Zeit.
Auf jeden Fall. Vor allem auch, wenn man einen Hund aus der Tötung nimmt. Man nimmt so das, die Katze im Sack. Also man weiß ja gar nicht, ob dieser Hund nicht krank ist.
Müsst ihr den Hund da rauskaufen oder bekommt ihr den umsonst?
Ja, tatsächlich leider bei dieser Tötung, aus der wir immer die Hunde nehmen, die fragen Geld dafür, ist auch tatsächlich nicht legal. Aber anders bekommt man die Hunde dann halt nicht raus. Und ja, wir nehmen halt Hunde aus dieser Tötung, weil ich eine Tierschützerin kenne, die da vor Ort immer hingeht. Und deswegen halt, aber ja.
Crazy, ey. Das sind alles so Punkte, ey. Naja, gehen wir zurück zu deiner Liste. Vielleicht steht noch irgendwas Spannendes für uns drauf.
was noch spannend drauf ist, dass wir Besuch aus Luxemburg haben. Der ist auch gerade jetzt hier.
Okay.
Und das ist natürlich auch immer toll, weil beispielsweise sind wir jetzt wieder mit Hunden spazieren gegangen, heute noch. Und das ist immer so schön, wenn man dann die Hunde... Wir sind heute zu dem See gegangen, der auch in der Nähe des Tierheims ist. Und dann ganz unerwartet ist der Hund in den See rein und wollte sofort schwimmen. Und das ist so schön. Und es ist der war erst das zweite Mal aus dem Tierheim raus. Also, und ist auch seit Welpen an bei uns. Und es ist dann natürlich, wenn man so etwas sieht, das sind so die Momente, für die man das alles macht.
Voll. Und zeigt nochmal mehr so, eigentlich fehlt es dann jeden Tag an Manpower, an Menschen, die da sind, die den Hunden solche Zeiten ermöglichen könnten.
Ja. Auf jeden Fall.
Also falls irgendjemand zufällig in seinem Keller so 100 Wassernapfhälter hat, ein bisschen was von diesem Rasengitter und sehr viel Zeit und viele Freunde, fahrt doch mal da runter.
Genau. Ihr seid herzlich willkommen. Aber nur und dann.
Und man sagt halt wieder mit so einem Lachen, aber man merkt halt schon, wie schier unmöglich es ist, alle Bedürfnisse, die da wären, zu decken. Ne?
Leider, ja. Also mein Wunsch wäre, dass irgendwann das Tierheim so wäre, dass ich sagen würde, alles ist gut und ich würde nichts ändern. Ja. Aber, ja.
Krass. Einfach wirklich tiefen Respekt vor dem, was ihr da macht. Also auch einfach gedanklich sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube nicht, da kannst du mich gleich korrigieren, aber dass man den ganzen Tag immer nur darüber nachdenkt, was alles fehlt. Ich glaube, dass es auch unzählig richtig coole Momente gibt. Mhm. Und trotzdem wird es ja im Hinterkopf sein, das brauchen wir. Oder du hast vorhin gesagt, das macht dir richtig Stress, wenn du weißt, dass die ihren Wassernapf umschmeißen. Das kann man ja nicht einfach abschalten.
Mhm. Ja. Und dann ist natürlich auch, dann kriegt man schnell ein schlechtes Gewissen, dass man nicht noch mehr macht. Und das ist dann manchmal auch schwer, so ein bisschen die Grenze für sich selbst zu ziehen. Ja, weil man diese Hunde können sich nicht selbst helfen. Wir müssen für die Hunde also alles machen. Und man fühlt sich dann sehr schnell wie schuldig, wenn man merkt, dass man etwas nicht so gut macht, wie man es machen könnte, wenn man noch mehr Zeit oder Geld rein investieren würde.
Das ist so krass, dass du das sagst, weil ich fühle das zu 100%, weil du hast es auf deiner Ebene. Und ich habe es hier, weil ich mir denke, ey, ich sitze hier in meinem Haus, mir geht's richtig gut und das Einzige, was ich mache, ist mit der Laura so einen Podcast aufnehmen. Ja, happy birthday, Alter. Ich bin ja voll in meiner Komfortzone. Also, weißt du, was? Das ist so, wo ich denke, ey, ich könnte ja auch viel mehr machen. Aber nee, ey, ich habe dann halt auch einen Alltag, ich habe meine ganzen Sachen. Und dann gibt es wieder diesen einen Moment, wo ich denke, ja, nee, kannst du schon irgendwie mal. Oder jetzt rattert die ganze Zeit mein Kopf, wo ich denke, ey, wir können ja gleich mal auf Amazon gucken, was irgendwie diese ganzen Halter kosten. Und dann kann man ja irgendwie so, aber genau wie du sagst, ey, es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, sondern ich glaube, es geht darum zu sehen, was man macht und nicht immer zu gucken, so was könnte man noch machen, weil diese Kette endet ja nie. Also du kannst ja immer mehr machen.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch diese Spirale, in die viele Tierschützer reinfallen, ist eben, dass viele Tierschützer es nicht gut genug machen können. Und dann fallen sie in so ein Loch, weil sie eben das Gefühl haben, dass sie gegen den Strom schwimmen.
Ja. Voll, glaube ich auch. Und ich glaube, dass ein großer Punkt wirklich dieses schlechte Gewissen ist, was einen wirklich übermannen kann. Und man denkt so, ey, ich sitze jetzt hier und gucke irgendwie Fernsehen und da könnten aber noch drei Zwinger ein bisschen mehr geputzt werden oder was auch immer man nimmt. Ja, aber irgendwann ist halt auch mal fertig, so, ne? Man muss halt auch, also man kann, das ist so ein dummer Satz, aber man kann ja anderen nur helfen, wenn es einem selber gut geht. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt im Tierschutz ist, dass man da gut auf sich aufpassen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Gehen wir das fünfte Mal zurück zu deiner Liste. Steht noch irgendwas Spannendes drauf?
Nein, das waren alle interessanten Punkte.
Ja. Cool. Ich erwarte ab jetzt jedes Mal eine Liste.
Mach ich, auf jeden Fall. Ich will nicht wieder unvorbereitet sein. Aber doch, weißt du, was noch auf der Liste draufsteht? Weil ich jetzt das erste Podcast gehört habe. Und da hast du mir die Frage gestellt, wie groß das Land ist.
Ah, ja.
Und ich wusste die Antwort nicht und habe das jetzt extra danach gefragt. Und das neue Land ist 2700 Quadratmeter.
Krass.
Ja.
Nicht schlecht. Und da wird gerade eine Mauer drum gebaut.
Genau.
Das heißt, jeder kann sich jetzt selber ausrechnen, der gut in Mathe war, wie lang diese Mauer ist.
Ja.
Crazy. Das ist nicht mehr eben an einem Tag gemacht und schon gar nicht an einem Tag finanziert.
Genau, ja.
Ich habe mal einen spannenden Satz gehört, der so zutreffend ist bei euch. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber der hat sich so eingebrannt in meinem Kopf. Der Satz war, 9 von 10 Problemen auf dieser Welt löst du mit Geld. Und das ist so bei euch, wo ich denke, ja krass, da ist es genauso. Also wenn du einfach euch mit Geld überschütten würdest, könntest du 9 von 10 Problemen lösen. Das eine, was wirklich wichtig ist, ist nicht mit Geld zu lösen. Aber alle anderen Sachen drumherum wären mit Geld zu lösen. Okay. Ich habe eine bessere Idee. Wenn irgendeiner von euch, der hier zuhört, so mehrfacher Multimillionär ist.
Das wäre noch besser.
Ist so die Frage, ist es leichter, einen Multimillionär zu finden oder ganz viele Leute, die so 1 Euro spenden?
Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist einfacher, einen Multimillionär zu finden.
Wahrscheinlich schon. Ja. Also, falls irgendeiner von euch Multimillionär ist, ihr könnt das auch gerne anonym machen, gar kein Problem, ja? Crazy. Laura, was steht in den nächsten 4 Wochen an, bis wir uns wieder hören?
Was morgen schon ansteht, ist, dass wir Kätzchen zu uns nehmen, die erst 2 Wochen alt sind und mit der Flasche gefüttert werden müssen. Ja, das wird nochmal ein schöner Aufwand hinzu.
Über welche Taktung reden wir da? Wie viel, also 1 Stunde, 2 Stunden oder wann brauchen die ihre Flasche?
Alle 3 Stunden brauchen sie. Oh, ja, aber es sind 10 Kätzchen.
Wo kommen die her? Also wie seid ihr zu denen gekommen?
Wir arbeiten sehr stark mit der Polizei aus Tunari zusammen. Und die hat die reinbekommen, irgendwie jemand hat sie angerufen und sie arbeitet natürlich und alle 3 Stunden 10 Kätzchen, das dauert nicht nur 10 Minuten, die alle zu füttern, das dauert mindestens 1 Stunde. Ich kann dir nächstes Mal sagen, wie lange es dauert. Und das kann sie natürlich nicht machen während ihrer Arbeitszeit und dann hat sie eben mitbekommen, dass wir Besuch haben und hat gefragt, ob wir helfen können.
Okay, cool. Also morgen 10 Kätzchen ein.
Ja.
Bleiben noch 3 Wochen und 6 Tage. Was passiert in der Zeit?
Auf jeden Fall wird das Tierheim auch weitergebaut werden. Und ansonsten, glaube ich, wird alles eher spontan gemacht, würde ich sagen. Also halt der Kreuzbandriss muss natürlich operiert werden. Dann solche Sachen wie entflohen. Also jetzt wird es wieder heißer und ist wieder Zeckenzeit. Und dann müssen wir natürlich alle Hunde entflohen. Genau, aber alles andere ist eher, man weiß es nicht.
Krass, ihr lebt echt so von Tag zu Tag, ne?
Ja.
Crazy. Ja. Eine letzte Frage für heute, weil ich die Frage so großartig finde, weil sie mir mal gestellt wurde. Was hast du von all den Hunden gelernt?
Ich muss etwas nachdenken bei dieser Frage.
Hoffentlich, ich musste sehr lange nachdenken.
Was habe ich von den Hunden gelernt? Ich glaube, ich habe gelernt, weniger zu erwarten. Ja, weil die Hunde im Tierheim sich mit so wenig zufrieden geben. Und das haben wir ja schon letztes Mal, glaube ich, auch besprochen, dass man das gar nicht so erwarten würde, dass die Hunde trotzdem irgendwie ihr Glück finden in dieser Situation, weil sie nichts erwarten. Und alles, was sie bekommen, ist nur ein Bonus für sie.
Crazy. Sehr gutes Learning, wie ich finde. Richtig gut. Cool. Laura, ich glaube, wir sind durch für heute, weil das ein gutes Ende ist.
Ja, stimmt.
Vielen Dank für deine Zeit. Das
ja,
war
vielen Dank.
Wieder ein cooler Einblick. Ich glaube, ich habe es heute mehrmals gesagt, so ganz andere Welt, obwohl ihr eigentlich gar nicht so weit weg seid. Und das macht es noch mal skurriler für mich. Ihr seid mit dem Auto in unter 2 Tagen erreichbar. Und es ist komplett anders als hier.
Ja, das stimmt. Für mich ist es immer wieder spannend auch zu sehen, dass die Leute aus Deutschland das alles nicht so wahrnehmen oder wissen. Weil das vergesse ich immer.
Voll, es ist halt überhaupt nicht unser Alltag, ne? Mhm. Es ist null das, was wir hier sehen. Es ist null das, was uns in unserem Alltag begleitet.
Ja.
Also wenn hier ein Hund ohne Leine und ohne Besitzer rumläuft, dann
ist
das alles, aber nicht normal.
Ja.
Crazy. Ey, ich bin sehr gespannt auf in 4 Wochen.
Ich auch.
Hier eine gute Zeit bis dahin. Wahrscheinlich ein bisschen weiter als jetzt.
Ja, hoffentlich. Sonst wäre es schlecht.
Cool. Vielen Dank an alle, die heute wieder zugehört haben. Und nochmal vielen Dank an dich fürs Erzählen.
Gerne. Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.